Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio hier am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Herzlich willkommen, Alexandra Stahl.
Danke für die Einladung. Hallo.
Wir haben uns ja vor ungefähr 2 Jahren zum ersten Mal getroffen, damals in Wien. Da war ja noch die ganze Pandemiezeit, da war es noch nicht so einfach, sich irgendwo zum Gespräch zu treffen. Damals haben wir über deinen Kurzgeschichtenband geredet mit dem Titel Wenn, dann trifft es uns beide. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Damals hast du schon erzählt, das nächste, was du schreiben wirst, das wird ein Roman werden. Mhm. Ist es denn das jetzt, was rausgekommen ist? Ist es der Roman, den du damals schon im Kopf hattest, den du schreiben wolltest?
Ja. Also der war damals schon, wann haben wir uns getroffen? Anfang 2023.
Das kann sein, genau.
Da war der schon beim Lektor. Mhm. Genau. Aber es entsteht ja dann nochmal sehr viel im Lektorat. Also es ist quasi eine erste Fassung gewesen, dann eine zweite und im Lektorat letztlich dann nochmal eine dritte. Am Ende wird immer gestrichen. Sodass es dann ein Roman geworden ist, der aber doch den Anspruch auch der Kurzgeschichten hatte, nämlich nur die Sätze zu schreiben, die es braucht und alles, was es nicht braucht, eben wegzulassen. Genau, also Lücken zu lassen und die Leserinnen und Leser selbst die Lücken schließen zu lassen. Mhm. Genau.
Frauen, die beim Lachen sterben, so der Titel, bei Jung und Jung erschienen, jetzt im Frühjahr. Deine Protagonistin, Iris. Eigentlich hat Iris ja, wenn man es genau nimmt, kein besonders spannendes oder aufregendes Leben, oder? Also spannend im Sinne von, es läuft so dahin, es passt eigentlich alles, aber es gibt jetzt keine großen Highlights, die man vielleicht irgendwie auf Social Media teilen könnte oder groß erzählen könnte auf Partys, oder?
Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung von der Iris. Ich würde sagen, es ist eigentlich so eine Frau ohne Leidenschaften. Also Iris hat eigentlich nicht so viel oder nicht das, was andere suchen. Sie weiß auf jeden Fall, sie wird sich nicht in einer Paarbeziehung verwirklichen. Sie weiß auch, sie ist keine Künstlerin, anders als die Menschen, mit denen sie lange zusammenarbeitet, denn sie ist Betreuerin in einer Künstlerresidenz, also ist die ganze Zeit von Schriftstellerinnen, Schriftstellern und Fotografen, Regisseuren und so weiter umgeben. Aber sie verwaltet das nur, also sie zieht da eigentlich nichts draus und sie ist auch anders als ihre Schwester, denn sie kann nichts mit Tieren anfangen. Also es bleibt eigentlich nicht so viel übrig für Iris. Und das, was übrig bleibt, ist eigentlich dann das Buch. Also das Senieren, wo eigentlich ihr Platz auf der Welt ist, nachdem sie eben, also sie steht vor verschiedenen Brüchen oder hat verschiedene Brüche hinter sich. Sie hat den Job gekündigt. Sie ist verlassen worden von einem Mann, den eigentlich sie das ganze Buch lang verlassen wollte.
Ja, genau.
Aber viel wichtiger für sie ist eigentlich das Nachdenken über ihre Freundin, also warum sie sich auch von denen verlassen fühlt.
Also stimmt das nicht ganz, wenn du sagst, sie hat keine Leidenschaften, weil Leiden hat sie ja dann schon bis zu einem gewissen Grad oder ein Leidensdruck ist da?
Sie leidet an allem, ja, aber nur in ihrem Kopf. Sie spricht es halt nicht aus, das ist das Problem. Also sie ist sehr passiv, eine Figur.
Es gibt da auch ein schönes Zitat, glaube ich, dazu, wenn man so will, wenn man über Iris, wenn man, wie sie ihr Leben sieht, weil da heißt es einmal an einer Stelle im Buch, am Ende blieb immer eine Diskrepanz zwischen dem Leben, von dem wir uns am Tresen erzählten und dem Leben, das wir wirklich führten. Das trifft das eigentlich ganz gut,
das,
oder?
Ja, genau, dieses, dass man sich eigentlich vorstellt, dass das mehr passiert, als dann passiert, aber sie weiß eigentlich gar nicht, was sie sich wünscht, außer dass sie in dem Moment, wo Katja in ihr Leben kommt, plötzlich das Gefühl hat, jetzt passiert was. Aber eigentlich passiert ja auch nichts, außer dass sie immer nur an Tresen sitzen und darüber reden. Und dann entwickelt sich Katja halt weiter und Iris vielleicht nicht unbedingt.
Katja ist eine der zentralen Personen, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen. Die zweite ist dann Ella, auch eine Freundin. Aber Katja ist schon ganz speziell und du hast auch eine Stelle vorbereitet im Buch, die Katja ganz gut darstellt. Um die würde ich dich jetzt bitten.
Genau, ich würde jetzt einfach mal aus dem relativ am Anfang von dem Roman was lesen. wo wir sehen, wie die Erzählerin Katja vorstellt und wir aber auch ein bisschen was über den Sound des Buchs hören und auch, was Iris arbeitet und wie das so war damals in Berlin. Katja war für mich in Berlin der erste Mensch gewesen, mit dem Berlin plötzlich Spaß machte. Ich hatte Hamburg direkt nach dem Abi verlassen und schrieb mich in Berlin für klassische Archäologie ein. Ich glaubte, ich könnte damit vielleicht die Zeit anhalten. Vor allem aber war es Trotz. Ich wollte etwas studieren, was niemandem aus meinem Jahrgang eingefallen war. Ich hielt ein halbes Semester durch. Zum Sommer stieg ich auf Germanistik um. Das Einzige, was mir von der Archäologie blieb, war Rom. So oft ich konnte, fuhr ich hin, damals mit dem Nachtzug, das war billiger als zu fliegen. Ich schlief in schäbigen Hostels oder gar nicht, ich lief stundenlang durch die Straßen, ich versuchte die Stadt zu begreifen, aber ich ahnte, wenn ich sie einmal begriffen hätte, würde ich nie wiederkommen. Als ich nach einem weiteren Semester den Aushang für die Stelle in der Künstlerresidenz entdeckte, beschloss ich, nicht mehr zu studieren. Ich würde Geld verdienen und in Palermo leben, ich würde Liebhaber und dunkelgrüne Vorhänge haben. Aber ich wusste, dass ich keine Künstlerin war, das war die stille Bedingung für diesen Job. Eine, die längst nicht alle bedachten. In 17 Jahren hatte ich 8 Chefs gehabt, die sich alle für jemand anderen gehalten hatten, als sie geworden waren. Alle. Ich bekam dann nur die Stelle in Brandenburg. Die Betreuung der Stipendiaten nahm damals nur 3 Tage pro Woche in Anspruch. Nebenbei arbeitete ich in einem Café in der Auguststraße. Es war ein anämischer Laden mit überdrehten Kunden. Diese Kunden kamen nie alleine. Diese Kunden kamen immer auch mit ihren Outfits. Wenn ich nicht dort war oder in der Villa, schlief ich oder las. Ich hatte dunkelgrüne Vorhänge, aber ich hatte kaum Sex und ich hatte auch keine Freunde. Ich wohnte lange in einer uralten Wohnung in Friedrichshain und zahlte nur 300 Euro Miete. Einmal blies der Wind derart über die Warschauer Brücke, dass ich stehen blieb und anfing zu heulen. Ich ging erst weiter, als mir ein Obdachloser 2 Euro geben wollte. Ich dachte ständig an Hamburg, aber ich zog nicht zurück. Irgendwann wechselte ich das Café, arbeitete nicht mehr in Mitte, sondern in meinem Kiez und die Leute sprachen jetzt davon, dass Berlin vorbei sei. Sie erzählten einander von Leipzig und von Warschau und von Wien, aber ich kenne niemanden, der dorthin gezogen wäre. Sie zogen nur alle von Prenzlauer Berg nach Neukölln. Ein paar Jahre später sprachen sie von Athen und von Offenbach am Main und von La Gomera. Aber auch dort zog niemand hin. Sie zogen nur weg aus Neukölln, weiter raus nach Schöneweide oder Pankow, während die mit Geld behaupteten, Charlottenburg sei die Lösung und die ohne Geld immer noch hofften, der Wedding würde kommen. Ich verstand diese Obsession mit Stadtteilen nicht, verstehe sie bis heute nicht. Berlin blieb Berlin, vom Hals schaffen konnte man sich den Wahnsinn sowieso nicht. Katja lernte ich während der Arbeit kennen. Es war Samstagmorgen, die ersten warmen Tage im Frühjahr, ich hatte Frühschicht, ich war allein. Das Café lag in der Boxhagener Straße, unweit meiner Wohnung. Als ich den Rollladen hochzog, stand draußen Katja. Wir sahen einander durch die Scheibe des Schaufensters an, sie hob ihre linke Hand, fast schüchtern, und ich weiß noch, dass ich dachte, dass das eine richtige Szene war. Eine Szene wie in einem französischen Film. Nur, dass Katja nichts von einer Französin hatte. Sie war groß und stark und blond, ja, ihr Haar war so dick, dass sie nichts sehen konnte, sobald ihr Pony rausgewachsen war. Katjas Pony war ständig herausgewachsen und ihr übriges Haar zwang sie in goldene Spangen, eine Klavierschülerinnenfrisur. Erst nach einem Moment bemerkte ich, dass hinter Katja noch jemand stand. Es war Ela. Neben Katja wirkte sie wie ein Vögelchen. Ich überlegte, was die beiden verband, so richtig weiß ich es bis heute nicht. Sie waren Nachbarinnen, wohnten damals beide im Gräfekiez in Kreuzberg, wahrscheinlich war es das. Katja kam aus West-Berlin. Sie war in der Nähe des Kudamms aufgewachsen und hätte ohne Probleme die Lorelei in Dietls Rossini spielen können. Ela stammte wie ich aus dem Norden. Niemand hätte uns für einen Film gecastet. Katja wollte 2 Marzipan-Croissants und verschüttete ihren Milchkaffee. Sie gab mir ein übertriebenes Trinkgeld und hinterließ ein Kärtchen ihres Restaurants in Neukölln. Ich war nicht überrascht, dass ihr eins gehörte. Besitz bringt eine bestimmte Art von Selbstsicherheit mit sich, eine, der nicht mal verschüttete Milchkaffees etwas anhaben können. Ich hatte noch nicht entschieden, ob ich hingehen sollte, als sie sich schon wieder meldete. Sie schickte eine Mail an das Café und fragte, ob ich Lust auf einen Drink hätte. Sie schlug den Würgeengel vor. Am nächsten Abend trafen wir uns dort und am übernächsten wieder, es wurde Sommer. Einmal waren wir in einem isländischen Fischrestaurant verabredet und als ich mit dem Fahrrad durch die laue Luft fuhr, dachte ich wirklich, das wäre der schönste Abend meines Lebens. Stunden später stürzten wir mit einer Fischvergiftung aus der Bar, aber am Wochenende darauf gingen wir wieder hin. Wir glaubten, uns stünde etwas zu, auch wenn wir nicht genau wussten, was. Wir schliefen mit seltsamen Männern und wenn schon die Geschichten, die wir uns darüber erzählten, schrecklich waren, wollten wir uns wenigstens gut fühlen, während wir sie erzählten. Wir saßen immer am Tresen. Wir sahen einander nicht ins Gesicht, wir sahen auf den Tresen und versanken in unseren Getränken, in unseren Stimmen, in unseren Geschichten. So vergingen Stunden und Nächte. Irgendwann waren es Jahre. Am Ende blieb immer eine Diskrepanz zwischen dem Leben, von dem wir uns am Tresen erzählten, und dem Leben, das wir wirklich führten. Bis Katja ein anderes begann. Ein blaugrauer Januar. Wir hockten wie so oft im Würgeengel und Katja regte sich über einen schwedischen Film auf, den wir gerade im Babylon ansehen wollten. Der Titel war episch, etwas mit einer Taube und einem Dach. Es war eher ein Stillleben als ein Film. Wir gingen nach einer Stunde und beschlossen, lieber etwas zu trinken. Im Würgeengel setzte sich ein schlanker Mann mit Glatze zu uns und sagte, sein Name sei Gustav. Er stellte mir genauso viele Fragen wie Katja, auch wenn uns allen dreien klar war, wen er haben wollte. Für die Hochzeit, kein halbes Jahr später, mietete Katja die ehemalige Lounge einer US-amerikanischen Fluggesellschaft. Sie lag in einem Hochhaus am Bahnhof Zoo mit Blick über halb Berlin. Dünne Frauen in türkisfarbenen Stewardess-Kostümen verteilten Champagner aus Bauchläden. Die komplette Hochzeitsgesellschaft war derart tadellos, dass ich nur darauf wartete, dass doch noch irgendwo ein durchgeknallter oder wenigstens hässlicher Onkel auftauchen würde. Aber es kam keiner. Das durchschnittlichste, normalste, langweiligste auf dieser Hochzeit waren Ela und ich. Katja kam mir an diesem Abend unendlich weit weg vor. Ich trank und versuchte glücklich zu sein für sie. Gustav stammte aus der Schweiz, war Chirurg und las Stephen King. Er trat niemals laut oder arrogant auf, er konnte gut kochen und er hatte Angst vor Vögeln. Es gab nichts, was ich gegen ihn haben konnte. Beim Tanzen versuchte ich mir für einen Moment vorzustellen, Ela wäre von nun an Katja, aber Ela war Ela und würde immer Ela bleiben. Ich schämte mich nicht mal dafür, dass ich sie so viel weniger mochte als Katja. 6 Monate später lernte ich Simon kennen.
Ich glaube, man merkt schon ganz gut, dass diese beiden Frauen, die so wegbegleitend sind für sie, nicht unterschiedlicher sein könnten in Wahrheit, oder?
Ja, genau. Also Katja ist wild, ungestüm, rücksichtslos und Ela ist eher so die schüchterne, ruhige, das unbeschriebene Blatt. Also Ela ist letztlich eigentlich immer der Mann, mit dem sie gerade zusammen ist, um es mal ganz hart zu sagen. Aber das merkt man schnell beim Lesen, genau. Und Katja macht eigentlich alles das, was sie will und zieht alle mit, ohne Rücksicht auf Verluste und geht dann eben auch, wenn sie will.
Mich hat das ein bisschen daran erinnert, dass es oft Menschen gibt, die sich ganz spezielle Wegbegleiter und Begleiterinnen aussuchen, nämlich solche, die eigentlich nur dazu da sind, dass sie selber etwas besser dastehen, bis zu einem gewissen Grad.
Ja, das ist auch eine schöne Beschreibung. Also man kann es ja auch so lesen, dass Katja eigentlich die Erzählerin Iris an irgendeinem Punkt aufgabelt und sich so, ja, dann einfach zur Freundin nimmt, und wenn sie nicht mehr reicht, also dann sucht sie sich was anderes. Und Katja hat ja die Erzählerin auch aus einem Bruch in ihrem Leben kennengelernt, nämlich nachdem sie sich nach einer sehr langen Beziehung gelöst hat, und erzählt Iris dann ja auch von ihrem früheren Leben. Aber man merkt ja dann nach einer Weile, dass das, was sie erzählt, vielleicht ganz anders war. Und das ist so ein Motiv in dem ganzen Buch, das Erzählen, dass eigentlich jeder, der verlassen wird, sich darüber eine Geschichte erzählen muss. Und Katja erzählt der Erzählerin ihre, und die Erzählerin sagt diesen Satz über andere Figuren, über Ela, die ständig von ihrem Ex-Freund anfängt, oder auch über Paolo, das ist der Besitzer der Unterkunft in Griechenland, wo sie ins Exil hin verschwindet. Also die Erzählerin sagt es über andere, dass sie sich eine Geschichte erzählen, aber die Erzählerin macht es ja selbst. Also der Witz ist, dass sie alle anderen eigentlich erkennt und entlarvt, aber sich selber nicht. Dass sie nicht dieses Bewusstsein dafür eigentlich nicht hat, und dass man sich natürlich im Erzählen, also wenn man erzählt, will man die Kontrolle behalten, und zugleich verrät man sich im Erzählen, je mehr man erzählt, weil man ja auch sich in Widersprüche und Ambivalenzen verstrickt, und deswegen ist es für mich vor allem ein Buch über Ambivalenz.
Und über zwischenmenschliche Beziehungen. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist für mich auch so der Hinweis auf das Titelbild, also nicht auf den Titel selber, aber auf das Bild, wo dieser kleine Spiegel zu sehen ist, wo man nur eine wahrscheinlich Frauenfigur sieht, die da herauslehnt, so als würde man beobachtet werden von ihr. Und man hat manchmal das Gefühl, Iris, sie sagt ja auch einmal, wie durch ein Schlüsselloch schauen. Sie beobachtet gerne und macht sich dann so ihre Gedanken darüber, oder?
Ja, ja, deswegen finde ich auch, dass das Cover extrem gut passt. Es sind eben diese zwei Augen, die uns anschauen. Ja, das ist Iris, die uns beobachtet. Aber als ich das erste Mal sah, dachte ich, das sei ein Spiegel. Also ich habe gar nicht gleich gesehen, dass es ein Bullauge ist, durch das jemand schaut. Aber es könnte natürlich auch... könnten die Augen im Spiegel sein, und das passt natürlich auch zu dieser ganzen Selbstbespiegelung der Figuren, aber auch der Erzählerin, und letztlich kreisen sie eben alle auch um sich selbst, und deswegen passt das gut, finde ich.
Und trotzdem kommt im Buch dann der Punkt, wo Iris fühlt, es muss irgendwie etwas anderes werden. Sie kündigt eben dann ihren Job, und sie will ja eigentlich nach Italien, fährt aber nach Griechenland.
Ja, was auch wieder dafür spricht, dass sie das macht, was andere ihr sagen, weil nämlich Ela ihr sagt, du fährst da jetzt hin, Paolo macht einen ganz tollen Mokka, nur weil sie das auf Instagram gesehen hat. Und so führt das eine zum anderen, und am Ende bleibt sie ja dann 3 Monate dort und merkt ja auch, dass vielleicht sie die ersten Eindrücke, die sie von jemandem hat, doch revidieren kann, weil sie Paolo ja eigentlich am Anfang auch... Also sie hält ihn eigentlich für jemand anderen, als er dann ist, oder sie stellt jedenfalls fest, dass sie lieber mit ihm spricht, als sie gedacht hat, dass sie würde. Also das Buch hat ja schon viele deprimierende Momente auch, aber Griechenland waren dann so kleine Lichtblicke auch für die Erzählerin, weil sich da dann so wieder erwarten, so eine kleine Gemeinschaft bildet, die vielleicht ehrlicher ist als alles, was sie in 10 Jahren vorher in Berlin hatte.
Also du meinst zwischen dem Katzendünnschiss und...
Zwischen dem Katzendurchfall, der eine nicht geringe Rolle in dem Buch spielt, die Katzen, genau. Also es gibt herrenlose Katzen, die sich wie ein roter Faden dadurch das Buch ziehen, und jeder reagiert ein bisschen anders auf die Katzen, sowohl die Figuren im Buch als auch die Leserinnen und Leser. Also entweder man ist betroffen, oder man findet es eklig, oder man findet es lustig. Also ich hatte auch schon einen Freund, der las den ersten Absatz und meinte, man muss total lachen, dabei ist es eigentlich traurig. Also ich weiß es nicht. Das ist jedem dann überlassen.
Aber es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, Iris kriegt einen vielleicht klareren Blick in gewisser Weise durch die Distanz auf ihr Leben. Sie schaut dann, wie sie da in Griechenland ist, sie überlegt schon ganz viel und lässt Dinge Revue passieren, und vor allem evaluiert sie ihre Freundschaft.
Genau, genau. Sie schaut zurück und fragt sich eben, wer war das eigentlich? Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unrealistisch, dass man ja manchmal sich von Leuten trennt oder sich Leute nicht mehr melden und man mit Abstand darauf schaut und sich fragt, also wen habe ich da eigentlich so lange gekannt und warum und was bleibt eigentlich davon übrig? Und was sagt es über mich selbst?
Ich glaube, das ist das Zentrale.
Das ist auch eben dabei. Die zentrale Frage. Genau. Und ich würde sagen, dass sie am Ende des Buchs nicht wirklich Antworten hat. Ich finde es auch interessant, wie das Ende gelesen wird. Also viele sehen das sehr positiv. Ich lese es eigentlich nicht so, aber jeder liest eben was anderes. Und das ist eigentlich das Spannende an der Literatur. Also die Leserinnen und Leser sind nicht, also ich bin nicht schlauer als die Leserinnen und Leser, weil jeder was anderes mitbringt und jeder was anderes reininterpretiert. Ich fand auch das Ende eigentlich eher traurig.
Ich sage jetzt nicht dazu. So.
Ja, wir wollen ja nicht spoilern.
Genau, wir wollen nicht spoilern, aber ein Satz ist mir noch hängen geblieben, den fand ich besonders schön, wo Iris einfach feststellt, dass sie viel nachdenkt, aber sie hat sich daran gewöhnt, nachzudenken ohne Ergebnis.
Ja, genau, dieser eine Satz. Es gibt kein Preisgeld fürs Ergebnis. Ja, das sowas passiert dann beim Schreiben. Das ist ganz schön, wenn man sich dann selber überrascht.
Ja. Was es auch gibt, es gibt sowas wie Text im Text. Es gibt nämlich relativ in der Mitte des Buches einen Fremdtext, wenn man so will. Kann man ein bisschen was darüber erzählen, um nicht zu viel zu verraten?
Ja, doch, kann man schon. Also es gibt in der Mitte des Buchs so eine Art Bruch, wie du schon sagst, ein Fremdtext. Und das sind einfach verschiedene Miniaturen, so kleine Skizzen von Frauenleben, also alles anonyme Frauen und auch unterschiedliche Frauenleben, aber es geht viel um Leere und Einsamkeit und auch darum, gewisse gesellschaftliche Erwartungen nicht erfüllen zu können und glauben zu müssen, dass man sie erfüllt, ob das jetzt eine glückliche Ehe ist oder überhaupt einen Partner zu haben oder glücklich als Mutter zu sein. Also es geht um patriarchale Strukturen, aber es geht auch um verinnerlichte Misogynie, also eigentlich darum, was Frauen sich selbst, aber auch gegenseitig antun. Und es geht um Selbstlügen, also ja, dass manche durchs Leben gehen und ja, sich eine Geschichte darüber erzählen, die vielleicht gar nicht stimmt. Und das ja, passt ganz gut zum Titel, aber auch zu dieser Freundschaftskonstellation, der da beschrieben ist, finde ich. Also Iris, Katja und Ela sind ja auch drei Frauen, die viel miteinander lachen und so dieses Berlin-Leben feiern, aber eigentlich ja auch immer wieder übereinander lachen und hintereinander. Mhm. Ja, die einfach nicht empathisch und solidarisch miteinander sind. Und deswegen passen diese Miniaturen da auch ganz gut dazu, weil also die Erzählerin findet eben, diese Miniaturen sind Teil eines Manuskripts, das die Erzählerin findet und sie findet sich auch irgendwie in diesem Text wieder. Also irgendwas daran spricht sie an, weil sie offensichtlich merkt, dass sie vielleicht nicht so lebt, wie sie eigentlich leben wollte.
Und dass es anderen vielleicht auch so geht.
Und dass es anderen auch so geht, genau, genau. Also deswegen ja, passen die auch gut zum Titel, würde ich sagen.
Der Titel ist überhaupt spannend. Ich hatte ja immer die Assoziation, weil man ja so sagt, zum Lachen in den Keller gehen. aber Frauen, die beim Lachen sterben, wieso?
Das ist auch beim Schreiben entstanden. Also den Titel hatte ich nicht schon vorher. Der ist wirklich so auf den letzten Metern gekommen, weil nämlich die Erzählerin ganz am Ende dann den Film Ein Fisch namens Wanda schaut. Und dann liest, dass irgendwann mal ein Däne starb, während er den Film sah, weil er so lachen musste, dass er einen Herzinfarkt bekam, was tragisch ist, aber der Film ist ja auch wirklich sehr lustig, wer ihn kennt. Und in dem Moment denkt sie dann, beim Lachen kann man sterben, das sollte ich Katja vielleicht noch sagen,
genau.
So als Ende. Und als ich das schrieb, dachte ich, aha, das heißt doch, der Titel muss doch aber sein, Frauen, die beim Lachen sterben, weil das natürlich passt zu diesen Freundinnen und zu den Miniaturen, die ich eben beschrieb. Also es ist dann einfach aus dieser Idee heraus entstanden. Ich habe es also Ein Fisch namens Wanda zu verdanken. Und es ist natürlich, es ist ein absurder und lustiger Titel. Es ist auch nicht ganz ernst gemeint, ist ja klar, aber dahinter steckt natürlich auch schon so das Traurigere auch. Also das war mir eh wichtig in dem Buch. Es hat viele komische Elemente, auch viel Situationskomik, aber schon ja auch immer so eine Ernsthaftigkeit und auch so eine Melancholie,
ja,
würde ich sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen, ob du es eher lustig oder eher traurig fandst.
Als Frau?
Oder als Leserin?
Nein, mir ging es sehr ähnlich. Also steckt da ganz viel drin, was man natürlich kennt und was manchmal auch wehtut, weil das sind natürlich Dinge, über die man vielleicht nicht so gerne nachdenkt auch und die man nicht wahrhaben will. Und dann erzählt man sich eben irgendwelche Narrative, die man dann so ein bisschen drüber legt und wie ein Pflaster.
Ja, wie ein Pflaster, genau. Und Iris reißt es halt ab, aber ihr eigenes lässt sie noch dran, ja, genau.
Aber was ich noch nett fand, in dem Geschichtenband, der 2022 erschienen ist, sind es die Hunde, hast du mir erzählt, die sich so wie ein roter Faden ein bisschen durchziehen. Hier sind es nicht nur Katzen, sondern die Simpsons.
Ja, die Simpsons. Also die mussten etwas. Das ist ja das Schöne am Schreiben. Man kann ja ganz viel von, man nimmt ja eh ganz viel von sich selber damit rein, entweder als Gegenstück oder als das, was man gut findet. Und in dem Fall sind die Simpsons, also die habe ich halt einfach, mit denen bin ich aufgewachsen und es gab so viele Situationen in meinem Leben, wo ich dann zu irgendwem sagte, ah ja, das ist doch wie bei den Simpsons und immer dann an der Reaktion merkte, okay, auch Simpsons-Fan oder halt nicht. Und ja, das fand ich ganz schön, so als Running Gag zwischen der Schwester von Iris und ihr, dass sie halt die Simpsons verbinden, die beiden, und sonst sind sie ja sehr unterschiedlich, mögen sich aber auch sehr gern, aber haben halt ganz andere Leben. Überhaupt ist die Schwester ja eigentlich genau all das, was Iris gerne wäre, nämlich vorurteilsfrei durch die Welt zu gehen und die Dinge einfach so zu nehmen, wie sie sind.
Aber wie es halt so ist mit den Außenwahrnehmungen und Selbstwahrnehmungen, oder?
Genau, also ja, das passt dann nicht.
Aber du meinst, wenn ich mir alle Simpsons-Folgen angesehen habe, verstehe ich das Leben?
Also ich kann nicht für die aktuellen Staffeln sprechen. Ich glaube, die guckt keiner mehr, aber so. Ich glaube, es wird schon die Folge, die Akte X-Folge schon reichen. Da ist alles drin. Also ja.
Frauen, die beim Lachen sterben, hast du etwas im Petto als nächstes? Gibt es etwas, weil wir haben vorhin kurz geredet und du meintest, jetzt ist dieses Buch draußen und jetzt ist gerade so dieser Ablösungsprozess im Gange, weil es jetzt fertig ist, das Kind ist geboren sozusagen. Gibt es schon eine neue Idee?
Ich bin schon mittendrin im Schreiben, ich bin aber immer so abergläubisch, dass ich darüber nie spreche und schon gar nicht auf einer Bühne.
Bevor gibt es eine Simpsons-Folge, die passt?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, das muss ich mal noch... Nee, genau, ich bin schon in was anderem und neben dem anderen, was ein längerer Prosatext wird, schreibe ich auch Erzählungen, weil das brauche ich immer zwischendurch. Da weiß man dann einfach, es geht noch, weil so eine Erzählung kann man eben schnell fertig machen im Vergleich zu einem längeren Text. Also man fängt an und hat dann ein Ergebnis und das motiviert einen dann, dass man auch die längere Strecke schafft. Genau, aber ja, ich spreche immer erst drüber, wenn es fertig ist, weil ich das Gefühl habe, sobald ich irgendwas ausspreche, dann verpufft irgendwas in dem Text. Also kann man nicht gut erklären.
Der Zauber geht ein bisschen verloren,
ja,
oder?
Ist so ein bisschen,
oder die Erwartungshaltungen sind dann geweckt beim Gegenüber?
Oder so. Oder genau, und man sagt was, dann wird es doch was ganz anderes. Ja. Also, aber es ist letztlich so ein komischer SchriftstellerInnen-Aberglaube, sag ich mal.
Ich freue mich aber trotzdem schon, aber auch auf neue Kurzgeschichten, weil ich habe diesen Geschichtenband von dir, wenn, dann trifft das uns beide schon noch sehr gut und sehr schön in Erinnerung. Kann ich auch empfehlen als Lektüre parallel zu Frauen, die beim Lachen sterben. Auf jeden Fall dir herzlichen Dank für das Gespräch, auch für den Leseteil, Alexandra Stahl.
Vielen Dank für die Einladung und danke auch fürs Kompliment an die Erzählung. Das freut mich sehr.
Also bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
und
Mal.
Alles Gute. Dankeschön.
Danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.